Immer weniger junge Leute möchten im Café arbeiten oder in der Landwirtschaft arbeiten, weil einfach es andere Möglichkeiten gibt, was auch was Gutes ist auf jeden Fall. Nur dieses Kaffeepflücken ist super arbeitsintensiv. Das muss man irgendwie eigentlich schon in jungen Jahren irgendwie lernen. Und wenn zu dieser Tradition zurückkehren, ist total schwer, wenn man erst mal in den Städten gewohnt hat oder in den USA gewohnt hat. Dadurch benötigt man doch auch immer Polizeischutz, wenn man die Leute bezahlt. In Deutschland würde man das wahrscheinlich nicht benötigen, aber ich weiß es auch nicht. Da wird auch nicht in Cash bezahlt. Also es gibt ja so viele Probleme, die irgendwie auf uns hereinprasseln. Ne? Kriminalität ist dann halt nur so ein kleines ganz vieler Probleme. Der Klimawandel, also Chiapas wird eine der Regionen sein, die am meisten vom Klimawandel betroffen wird.
Das ist Lisa Edelmann, die in Chiapas im Süden Mexikos eine große Familienfarm weiterführt. Es ist die Finca Hamburgo, die total mehrere hundert Hektar groß ist. So große Farmen gibt es heute eigentlich nicht mehr. Doch zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Ausländer nach Mexiko geholt, um vor allem ländliche Gegenden zu industrialisieren. Dabei waren viele Europäer und vor allem Deutsche, die landwirtschaftlich aktiv wurden. Auch ein gewisser Arthur Edelmann aus Hamburg war da, der viel Land kaufen konnte und seine Finca fortan Finca Hamburgo nannte. Fast 140 Jahre später gibt es die Finca immer noch. Sie hat sich selbst verändert, aber vor allem die Welt drumherum. Die Finca liegt in Chiapas, dem größten Kaffeestaat Mexikos, nahe der Grenze zu Guatemala. Sie liegt in einer Region, wo organisierte Kriminalität eine tägliche Herausforderung sein kann. Besonders zu Zeiten, wenn der Kaffeepreis so hoch ist wie jetzt. Chiapas ist aber auch stark vom Klimawandel bedroht. Und dann gibt es die USA als größten Markt für mexikanischen Kaffee, aber die neuen irrsinnigen Zölle der US-Regierung werden das ändern. Lisa erklärte sich bereit, mit mir alle diese Themen zu besprechen. Wie eine so große Farm funktioniert, wie viel Cash im Umlauf ist und wo die Gefahren dabei liegen, wenn der Kaffeepreis so hoch ist wie jetzt, was die Realitäten vor Ort sind und wieso sie in Zukunft immer weniger Kaffee machen werden. Lisa ist Nachhaltigkeitsverantwortliche bei Cafetales Hamburgo sowie bei den firmeneigenen Coffeeshops und der Rösterei. Und ich bin Philipp Schalberger und ich heiße euch herzlich willkommen zum Kaffeemacher-Podcast. Wer ist denn diese Lisa, die da sitzt?
Ich bin ein sehr glücklicher Mensch momentan. Erfülle meine Träume. Ich mache genau das, was mir Spaß macht. Ich arbeite mit Kaffee zusammen. Ich lebe in einem wunderschönen Ort mitten in den Bergen mit 5 Hunden und meinem Verlobten zusammen. Ich arbeite in dem Familienunternehmen von meinem Verlobten. Und
hast den ganzen Tag mit Kaffee und verwandten Dingen zu tun.
Ja.
Im Chaos des Kaffees, das ist das Thema heute. Du kommst aber eigentlich nicht aus Mexiko, du kommst aus Wiesbaden. Wie kommt man aus Wiesbaden, aus dem Süden Deutschlands, in den Süden Mexiko?
Wie viele Abiturienten hat es mich erstmal ins Ausland getrieben und durch eigentlich einen lustigen Zufall wurde ich dann von Thomas ist der Vater von meinem Verlobten, hier auf die Kaffeefarm eingeladen, da ich mir nicht so viele Gedanken machen wollte, wohin ich reisen könnte, habe ich das Angebot gerne angenommen und bin im August 2016 dann das erste Mal dahin geflogen und bin anstatt 3 Monate 6 Monate geblieben, weil ich mich komplett in diese Farm verliebt habe. Bin dann wieder zurückgekommen nach Mainz, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe mich aber immer weiter mit dem Thema Kaffee beschäftigt und habe auch irgendwie gesucht, wie ich in Deutschland weiterhin damit arbeiten könnte und habe auch wieder irgendwie Schicksal eine kleine Kaffeerösterei in Wiesbaden gefunden, die auch Kaffee von Finca Hamburgo röstet.
Das war ein Zeichen. Aber du hattest vorhin noch nichts mit Kaffee zu tun. Also du bist eigentlich nach Mexiko gereist, um, ja, was Abiturienten so halt machen, reisen nach dem Abi und mal schauen, was so passiert. Hast dich in Land und Leute verliebt und in Kaffee und jetzt machst du das. Und dann bist du eigentlich so auf den Kaffee gekommen, hattest aber nie die Idee, ich mache irgendwas mit Kaffee und schau mal, was passiert.
Nee, gar nicht. Und auch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Bachelor gemacht habe.
Ja.
Das hat sich dann einfach so entwickelt. Dann kam die Pandemie. Und ja, dann habe ich mich ja dazu entschieden, ich gehe einfach dahin zurück, wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe. Und das war.
Du bist während der Pandemie nach Mexiko gezogen.
Genau.
Ging das?
20.
Ja.
Ja, Mexiko war da ziemlich locker. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ja, ich konnte da ganz easy hinreisen und wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben. Jetzt sitze ich hier immer noch.
Ja, und du sitzt da und hast dich, also du hast es gesagt, Verlobte, also du einheiratest dich gerade in eine Familiendynastie, so wie im Mittelalter, als man das so strategisch gemacht
hat. Ja, ein bisschen. So. Aber ich hoffe, es hört sich jetzt nicht so an, weil
Nein. Also ein größeres Familienunternehmen, sagst du, also fünfte Generation, Finca Hamburgo im Süden Mexikos. Was ist das genau und wie groß ist die und was produziert ihr an Kaffee?
Finca Hamburgo besteht eigentlich momentan aus drei Farmen. Finca Hamburgo ist sozusagen die Hauptfarm. Hier ist das ganze Verarbeitungszentrum, unsere Rösterei, unsere Büros, der Tourismus. Und die ist 280 Hektar groß. Die bearbeiten wir konventionell und liegt auf 1250 bis 1350 Metern. Dann ist drangebunden die Finca Chiripa. Die bearbeiten wir biologisch und ist 300 Hektar groß und liegt zwischen 900 und 1100 Metern. Und schon ein bisschen weiter weg haben wir eine neue Farm seit 2017, die nennt sich Finca El Carmen. Und da bearbeiten wir momentan 30 Hektar.
Das sind große Zahlen.
Ja.
Auch für Mexiko. Weil das Gegenteil auch wahr ist, also gerade in Oaxaca, das nicht so weit weg ist. Da war ich auf Fincas, die sind ein halber Hektar groß und das ist für viele ihr Ein und Alles. Und du haust hier Zahlen raus von 280 Hektar, da nochmal 30 Hektar. Wie kommt es dazu, dass die Farm so groß ist?
Ja, das liegt an ihrer Geschichte, das noch aus dem Kolonialismus in dem 19. Jahrhundert stammt, wo Porfirio Diaz eigentlich großflächig Deutsche, Europäer.
Also der damalige Staatspräsident.
Genau, der damalige Präsident war totaler Europäer-Fan und wollte unbedingt Chiapas wirtschaftlich stärken, weil hier war einfach gar nichts. Hat dadurch Land sehr günstig verkauft an Europäer, viele Deutsche, die meistens auch schon irgendwie was mit Kaffee zu tun hatten. Im Falle der Familie Edelmann war es so, dass sie in Perleberg, das liegt zwischen Hamburg und Berlin, eine Kaffeemaschinenfabrik hatten. Also die haben irgendwie so Entpulpungsmaschinen gebaut und ja, so landwirtschaftliche Maschinen. Und die hatten schon Verwandten, die in Guatemala Kaffeefarmen schon hatten und auch gemeinten, das läuft richtig gut. Also das ist ein gutes Business. Und wir wissen nicht genau, was passiert ist, ob es irgendwie Abenteuerlust war oder ob es nicht mehr so gut lief in Deutschland. Auf jeden Fall hat sich der erste Arthur Edelmann dazu entschlossen, Land zu kaufen in Chiapas und hat dann 1888 Land gekauft und das begonnen zu bearbeiten mit ganz vielen Arbeitern, die es zu der Zeit günstig gab, ne? Also Kolonialismus halt. Mhm. 1920 kam dann Harald Edelmann, der hat das alles nochmal intensiviert, hat hier das ganze Processing Center gebaut und ja, das war schon so die goldene Epoche des Kaffees bis 1933. Dann ist der Zweite Weltkrieg angebrochen und allen Deutschen hier wurde dann 1944 das Land enteignet. Und nach 7 Jahren konnten sie das Land dann wieder kaufen. Und in 7 Jahren passiert viel hier in den Tropen und das Land war eigentlich total verwildert.
Also es wurde annektiert oder es wurde zurückgenommen von den deutschen Einwanderern, aber es wurde nicht mehr bestellt. Also es wurde einfach sich selbst überlassen.
Genau. Ja, also den Deutschen wurde das weggenommen von der mexikanischen Regierung, weil die zu der Zeit bei den Alliierten auf der Seite waren, natürlich. Harald musste das dann alles wieder zurückkaufen. Und dann wurde das alles wieder neu bearbeitet, was zu der Zeit gut funktioniert hat, weil einfach der Kaffee ja wie Gold verkauft wurde. Das sagt man ja hier auch noch in Mexiko, Café Oro. Das kommt halt genau aus dieser Zeit.
Und dann ging es aber weiter und heute kamen dann noch mehr Fincas dazu und die sind sehr groß. Und ihr macht das ja aber nicht alleine, sondern du hast mir gesagt, 135 Familien sind da. Wie stelle ich mir das vor? Ist es ein Dorf? Ist das so eine Kommune? Sind das vereinzelte Familien, die da wohnen, aber in einem Einzugsgebiet sind und dann mit euch auf der Farm arbeiten? Oder wie ist das?
Wir Finca Hamburgo geben jeder Familie, wo zumindest eine Person bei uns arbeitet, ein Haus. Also keiner muss hier irgendwie Miete zahlen oder baut sein eigenes Haus, sondern diese Häuser sind alle auf unserer Farm. Wir haben die Schulen gebaut, von Kindergarten bis Highschool. Ja, ich würde es schon eher wie so ein Dorf nennen, aber speziell halt, weil alle doch irgendwie vom Kaffee abhängig sind und auch von uns abhängig sind.
Wie viel Kaffee produziert ihr zusammen auf diesen 3 Farmen?
Zwischen 12 und 13 Container. Ich rechne immer in Container, ist irgendwie...
Ja, also so 320 Sack plus minus zu 60 Kilo. Und wo liegen denn eure Märkte?
Unsere Märkte liegen in den USA, in Mexiko, das wird auch immer mehr.
Also Mexiko wird immer mehr, nehme ich an. Nicht ja. USA, okay.
Ja, Mexiko wird immer mehr, das ist das Gute, gerade in diesen Zeiten. Ja. Dann momentan in UK und auch immer mal in Deutschland, aber das ist jetzt nicht so stabil.
Okay, also die Geschichte ist eigentlich eine deutsche Geschichte, sage ich mal so. Aber der Markt liegt überhaupt gar nicht mehr in Deutschland.
Nee, das war aber früher auf jeden Fall so. Also da war es so, dass die immer noch nach Deutschland gereist sind für ein halbes Jahr und dann in diesem halben Jahr den Kaffee verkauft haben. Also so in den 70ern, 60ern. Ja.
Aber es ist natürlich super gut zu sehen. Also ich kenne das aus Brasilien, aber auch aus Mexiko, dass der lokale Markt halt so viel aufnimmt und dass der total attraktiv ist. Und da gibt es ja auch Gründe dafür, da kommen wir später noch dazu. Warum soll ich Kaffee exportieren, wenn ich den vor Ort verkaufen kann? Aber weil du es gesagt hast, USA, das war und ist jetzt noch ein Markt für euch. Es gibt so diese Trump-Tariffs, 25% auf Importprodukte aus Mexiko. Das betrifft euch auch.
Das wird uns auch betreffen, ja. Wir haben ein Glück diese Ernte schon vorher verkauft. Also das betrifft uns jetzt momentan nicht. Nächstes Jahr sieht das natürlich anders aus. Ich fühle mich aber relativ sicher, dadurch, dass wir eigentlich unsere Ernte auch ohne die USA losbekommen würden. Aber das spricht natürlich jetzt nur für uns als Einzelfall und die ganzen anderen Farmer und Unternehmen wird das sehr, sehr stark betreffen. Mhm. Und natürlich auch die USA selbst.
Ja, es macht den Kaffee einfach nochmal so ein Viertel teurer. Die USA ist aber bis anhin der wichtigste Abnehmermarkt für Rohkaffee aus Mexiko. Also da wird sich noch viel tun. Es wird wahrscheinlich alternative Märkte geben, aber deswegen umso besser zu sehen, wenn Mexiko ein Markt für euch ist. Wissen das? Also ihr habt auch eine Rösterei und ihr verkauft gerösteten Kaffee in Mexiko oder auch Rohkaffee?
Beides. Also wir rösten um die 5 Container selbst und wir haben Kunden wie unsere eigenen Coffeeshops oder andere kleine Cafés, Restaurants, ganz unterschiedlich. Und da verkaufen wir auch alle Qualitäten, also Spezialitätenkaffee bis wirklich, schlechteste Qualität. Aber das ist das Schöne beim Röstkaffee, man kann alles verkaufen.
Every bean has a home, hat mir mal jemand gesagt. Lisa, gib mir doch mal einen kurzen Überblick über Chiapas, über diesen wichtigsten Kaffeestaat Mexikos. Wie wichtig der in Sachen Kaffee für Mexiko eigentlich ist.
Also Chiapas ist der südlichste Staat von Mexiko. Es ist auch der ärmste Staat. Es hat den höchsten Anteil an indigener Bevölkerung und ist der stärkste Kaffeeproduzent in Mexiko. Wir liegen direkt an der Grenze zu Guatemala. Und wir hier in Fincamburgo sind in der Soconusco-Region. Und Soconusco ist von Chiapas auch die Region, wo am meisten Kaffee produziert wird.
Wer arbeitet da vor Ort? Du hast schon gesagt, es gab früher mehr Arbeitskräfte, also viele, es ist ein saisonales Geschäft. Und man kennt das, man kann einen Vergleich auch machen zu Wein hier in Zentraleuropa, wo es auch viele Saisonniers gibt, oder zu Spargeln oder zu Erdbeeren. Da gibt es ja die Geschichten gerade aus Süddeutschland, dass da ganz viele Menschen aus Ungarn immer in den süddeutschen Raum kamen, um Spargeln zu stechen. Und jetzt kommen sie nicht mehr. Dafür gibt es Gründe. In Süden Mexikos, da kamen traditionellerweise ganz viele Menschen aus Guatemala. Ist das heute auch noch so?
Das ist immer noch so, aber es wird immer weniger. Aber das ist nicht nur in der Kaffeelandwirtschaft so. Ich glaube, das ist auch in den ganzen anderen Crops momentan so. Also die Menschen zieht es mehr in die Städte oder in den Norden, in die USA, weil es einfach eine sehr harte Arbeit ist und sich auch immer mehr die Tradition auflöst von dem Kaffeepflücken. Und ja, unsere Ernte ist zwischen Oktober und Februar und die Erntehelfer kommen meistens zwischen November bis Weihnachten. Also ist gar nicht so eine lange Zeit. Da kommt halt seit Generationen die ganze Familie aus Guatemala und wohnt dann für 2 Monate bei uns.
Kannst du nochmals kurz darauf eingehen, bitte? Du hast es gesagt, die Tradition und die Kultur des Kaffeepflückens geht verloren. Wie meinst du das?
Ja, immer weniger junge Leute möchten im Kaffee arbeiten oder in der Landwirtschaft arbeiten, weil einfach es andere Möglichkeiten gibt, was auch was Gutes ist, auf jeden Fall. Nur dieses Kaffeepflücken ist super arbeitsintensiv. Das muss man irgendwie eigentlich schon in jungen Jahren irgendwie lernen. Und wenn zu dieser Tradition zurückkehren, ist total schwer, wenn man erstmal in den Städten gewohnt hat oder in den USA gewohnt hat.
Okay. Aber es ist interessant, du sagst also, wenn man im Kaffeepflücken groß geworden ist, ist die Chance größer, dass man bleibt. Wenn man aber mal was anderes gesehen hat, in einer Stadt war, ist die Chance auch groß, dass ich nicht mehr Kaffee pflücken würde.
Ja, Kaffee pflücken und auch Kaffee bearbeiten insgesamt. Also wir sehen auch hier, dass die Kaffeefarmen immer weiter schrumpfen, weil einfach keine junge Generation hinterherkommt. Also ich glaube auch, Bruno und ich sind hier im Umkreis zumindest die Einzigen, die das ganze Farmgeschäft weitermachen möchten in der Zukunft. Und genauso sieht es in den kleinen Familienbetrieben aus. Da gibt es sehr wenige junge Leute, die das weitermachen möchten, zumindest als erste Einkommensquelle.
Die Kaffeepreise sind jetzt so hoch wie noch nie zuvor. Und vor allem sind sie so lange so hoch wie noch nie zuvor. Ganz generell mal, bevor wir in die Details gehen, ist das gut oder schlecht für euch?
Es ist gut. Aber es ist auch nicht alles. Also, was wir merken, es hat sich so ein bisschen verändert, die Verhandlungsmacht. Wir arbeiten ja eigentlich immer sehr direkt mit Kunden und sind gar nicht irgendwie an den Markt gebunden. Aber trotzdem wird bei Verhandlungen sich immer auf den Markt bezogen, wo früher halt dann der Preis gedrückt wurde, mit der Entschuldigung, der Markt ist ja so, können wir jetzt auch sagen, ja, aber der Markt ist ja jetzt gerade bei $4 das Pfund. Und deswegen müssen wir die Preise auch heben, was wir aber nicht groß getan haben, weil wir einfach mit den Kunden auf einer anderen Basis arbeiten. Wir arbeiten damit, was sind unsere Produktionskosten und wie können wir irgendwie eine gerechte, einen gerechten Gewinn da rausbekommen und wie passt es auch euch langfristig, damit wir eine stabile und langfristige Beziehung aufbauen können.
Wie ist es so mit euren Mitarbeitenden? Also ihr habt ja auch eine fixe Belegschaft, weil ihr ja wirklich viel, viele Hektar bestellt. Habt ihr da auch Löhne angehoben?
Ja.
Weil es ja gerade bei, also sowieso bei Pflückern ist es ja wirklich so, also bezahl mir viel mehr, weil der Preis hoch ist. Wie ist es denn für Angestellte, die fix sind?
Genauso. Also alles hat direkt Effekte auf unsere Community. Also wenn es uns gut geht, geht es unserer Community auch gut. Und wir können die Löhne anheben, wenn wir auch mehr verdienen. Beziehungsweise der Mindestlohn ist in Mexiko auch in den letzten 2 Jahren fast 20% gestiegen. Und das ist total krass. Das ist super für die Menschen. Aber als Unternehmen ist das auch eine ganz schöne Belastung. Wenn man sich vorstellt, dass auf einmal deine Lohnkosten so steigen. Und wir sind halt als Unternehmen nicht nur zuständig für die Löhne, sondern wir renovieren die Häuser, wir renovieren die Schulen, wir müssen die Elektrizität irgendwie instand halten. Und das sind alles Kosten, die normale Unternehmen ja gar nicht haben in dem Sinne. Und ja, das sind Fixkosten, die kann man sich manchmal gar nicht vorstellen.
Ihr seid ja nicht nur ein Kaffeefarm, sondern eben ihr organisiert auch ein Dorf.
Ja.
Ich war mal auf einer der nördlichsten Fincas der Welt, die befindet sich im Norden von Veracruz. Und da waren während der Hauptsaison waren da 4000 Menschen zugegen. Und die haben auch gesagt von der Farm, weißt du, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, eine Gemeindeverwaltung zu spielen. Also mit Kindergärten, mit Gastronomie, mit Abwasser, Kläranlage bis zu Handyempfang und Bankomaten, also von bis, also das ganze Leben zu organisieren.
Ja.
Das ist auch eine Herausforderung bei großen Farmen, wie ihr eine seid.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Gemeindeverwaltung trifft es sehr gut. Ja, wir sind Verwalter eines ganzen Dorfes oder auch viele Kleinfarmer sind am Ende von uns abhängig, ne? Also wir bauen die Straße. Bei uns kann der Kaffee irgendwie verarbeitet werden. Wir haben Läden. Die Schulen sind hier auf der Farm. Ja, das ist eine riesige Verantwortung. Dann haben wir eine Verwalterin und jemand, der sich darum kümmert, die Löhne auszuzahlen, die ganzen Arbeiten aufzuschreiben.
Jetzt bringe ich mal 2 Dinge zusammen. Du hast gesagt, hey, da gibt es jemanden, der sich um die Löhne kümmert. Und dann hast du anfangs gesagt, man spricht in Mexiko aber auch von Café Oro. Also von, jetzt bringe ich mal 2 Dinge zusammen. Du hast gesagt, hey, da gibt es jemanden, der sich um die Löhne kümmert. Und dann hast du anfangs gesagt, man spricht in Mexiko aber auch von Café Oro. Also von Kaffee, der wie Gold ist. Und Kaffee hat heute so viel Wert wie schon länger nicht mehr, aber vor allem eben so viel wie noch mehr. Ich war kürzlich in Mexiko und habe da auch ganz viele Geschichten gehört. Und als ich da war, haben wir zusammen telefoniert und haben uns auch ausgetauscht. Und du hast auch ein paar Dinge miterlebt und erlebst auch Dinge mit, was auch Herausforderungen sind. Dinge, die man gerade in unseren Ländern hier in Zentraleuropa eigentlich auch gar nicht so mit betrachtet. Wir sehen, okay, der Kaffee wird teurer bei der Rösterei, vielleicht in der Gastronomie, aber sicher auch ganz für viele Private. Aber am Schluss sind es auch riesige Herausforderungen, nämlich wenn Kaffee so teuer ist, steigt auch die Kriminalität. Wie sicher fühlst du dich momentan auf der Farm?
Sehr sicher. Also auf der Farm fühle ich mich sehr sicher und auch die ganze Region hier fühlt sich sehr sicher, glaube ich. Also es ist auch ein Glück, ein Weg, der geht nirgendwo hin. Also der hört hier jetzt auf. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil, gerade wenn man irgendwie über Bandenkriminalität spricht, sind meistens ja solche
Durchfahrtswege oder
Durchfahrtswege, genau, die am meisten betroffen sind. Dadurch sind wir hier nicht so betroffen. Aber trotzdem gibt es natürlich Strategien, wie man sich schützt insgesamt. Also dadurch, dass wir unsere Arbeiter alle in Cash bezahlen, also bar bezahlen, ist das natürlich immer doch auch ein Risiko, weil wir sind 2 Stunden von der nächsten Stadt entfernt und das bedeutet auch 2 Stunden von der nächsten Bank. Und dadurch benötigt man doch auch immer Polizeischutz, wenn man die Leute bezahlt. In Deutschland würde man das wahrscheinlich nicht benötigen, aber ich weiß es auch nicht, da wird auch nicht in Cash bezahlt.
Jetzt muss man sich da was vorstellen. Bis zu wie viel 100 Menschen sind da in der Hochsaison bei euch?
Bis zu 500 Menschen, die dann bezahlt werden alle 15 Tage.
Alle 15 Tage und die bekommen alle Cash.
Genau.
So, und da ist richtig viel Geld im Umlauf.
Ja, das kann.
Alle 15 Tage. Wie viel ist denn das?
So in den Hochzeiten kann das schon bis zu 150.000 Euro ungefähr sein, die da zusammenkommen. Und wenn man das dann in einem Auto transportiert, gibt es da schon die Risiken.
Da gibt es Risiken und das ist auch allgemein bekannt. Also das ist ja wirklich so ein Phänomen. Das habe ich auch bei dieser sehr großen Finca da im Norden erlebt. Die machen das auch nur, die holen auch Geld nur mit Polizeischutz. Ihre Strategie ist, dass sie 5 Panzerwagen haben und die fahren alle zur gleichen Zeit los zur nächsten Bank, aber in verschiedenen Routen. Dann gehen sie in die Bank rein, kommen wieder raus, aber nur einer hat das Geld. Und dann fahren die 5 wieder auf verschiedenen Routen zurück. Bisher ist noch nichts passiert und die sind aber auch alle bewaffnet an Bord. Was ist eure Strategie?
Okay, bei uns ist das jetzt nicht so extrem. Bei uns werden einfach 2 Polizeiautos bezahlt.
Also wirklich Polizeischutz, ja?
Ja, Polizeischutz. Da kommen dann 3 Polizisten mit, die haben auch Maschinengewehr. Und was unsere Sicherheitsstrategie ist, dass halt niemand auf der Farm weiß, nicht mal irgendwie Bruno und ich, wann bezahlt wird. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Sicherheitsstrategie. Das heißt, an irgendeinem Tag kann es dann sein, dass dann die Glocke wieder bimmelt, wie du eben schon gehört hast, und dann wird halt bezahlt.
Ja.
Genau.
Mobile Banking, hat mich so einer gefragt über LinkedIn. Mach doch einfach Mobile Banking. Naja, ist nicht so einfach manchmal.
Ja, ist nicht so einfach. Aber glaube ich, ist jetzt auch nicht so weit weg, dass das irgendwann kommen wird. Also das hoffe ich auf jeden Fall. Es ist halt so, dass hier alles noch irgendwie in bar funktioniert. Also man kauft die Sachen bar, man geht auf den Markt, die ganzen Läden hier haben keine Kartengeräte und das hat ja auch über Jahre so funktioniert, aber wäre natürlich viel, viel einfacher.
Du hast mir auch mal gesagt, es waren nicht immer nur Autos, die Geld gebracht haben, sondern es gab auch andere Transportmittel.
Ja, also in den Goldzeiten des Kaffees in den 70ern hatten die großen Farmer inklusive auch Finca Amburgo ihr eigenes Flugzeugchen, ein kleines Flugzeug. Und dann wurde das Geld dann halt abgeworfen über die Farm und dann wurde das mitgenommen und dann wurde so bezahlt. Das lag aber auch natürlich daran, dass die Wege noch viel, viel schwieriger zu befahren waren. Man hat dann irgendwie 5-6 Stunden gebraucht von der Stadt bis hier hoch. Das sind jetzt nur noch 2 Stunden. Also das war auch ein Grund. Ja, und da kann es schon mal auch zu Unfällen gekommen sein oder von Nachbarn hat man auch gehört, dass jemand mal überfallen wurde und dann war halt die Planier, also der Lohn für 15 Tage weg. Aber das ist eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht mehr passiert.
Das andere ist ja der Rohkaffee. es gibt immer wieder Geschichten aus der ganzen Welt, erreichen mich die. Rohkaffee wird geklaut auf dem Weg, zum Teil von der Farm, also noch unbearbeitet, also im Parchment, oder dann fertig verarbeitet, export-ready im Container. Dann werden Trucks überfallen. Ist es bei euch in der Gegend auch immer wieder mal Thema?
Also hier in Chiapas nicht so. Was man oft hört und was uns auch 2008 passiert ist, ist, als wir exportiert haben, wurde uns ein Container in Veracruz geklaut. Also kurz vor dem Hafen, ja, wurde dann der Container geklaut. Und seitdem muss auch ein Container für den Export immer mit Polizeischutz fahren. Ja, oder was auch oft öfters geklaut wird, ist irgendwie Düngemittel, also Container mit Düngern. Und gerade zu Zeiten, wo es einfach mehr Kriminalität gibt, wird auch mehr Kaffee geklaut. Ob der Preis jetzt sehr hoch ist oder nicht.
Also würdest du gar nicht sagen, es ist ein Preisproblem, sondern es ist eher ein Kriminalitätsproblem?
Würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, was halt irgendwie mehr geklaut wird, ist so Kaffeekirschen werden dann irgendwie gepflückt heimlich oder ein paar Säcke geklaut. Das passiert halt einfach.
Kannst du mir uns mal durch den Prozess führen, wie so eine Bezahlung abläuft? Also du hast gesagt, zu einer Quincena, also alle 2 Wochen werden Mitarbeiter bezahlt, egal ob Saisonniers oder fix angestellt.
Genau, das ist egal. Also hier wird immer alle 15 Tage bezahlt. Dann wird einfach gesagt, okay, das ist die Planier, so viel Geld brauchen wir. Und dann geht einer zur Bank mit dem Polizeischutz und fährt dann hier hoch. Und dann um 15 Uhr, 16 Uhr wird die Glocke geläutet und dann stellen sich alle in eine Reihe und dann wird jeder im Cash bezahlt. In den letzten 20 Jahren ist nicht viel hier in der Region passiert. Wo es ganz schlimm letztes Jahr war, ist die Region Chaltenango. Das ist ein bisschen mehr mittig von Chiapas. Und da wurden wirklich die ganzen Farmen besetzt mit Bandenkriminalität. Und dann wurden wirklich Kaffeefarmen übernommen und die Menschen mussten ihre Farmen verlassen. Auch die großen Kaffeehäuser mussten irgendwie ihre Bodegas verlassen und konnten auch keinen Kaffee mehr rausbringen aus diesen Regionen. Aber das hat sich eigentlich dieses Jahr eigentlich verbessert mit einer neuen Regierung. Aber ja, das lässt einen dann schon schaudern, wenn man sich überlegt, das könnte einen vielleicht treffen in der Zukunft. Also es gibt ja so viele Probleme, die irgendwie auf uns hereinprasseln. Ne? Kriminalität ist dann halt nur so ein kleines ganz vieler Probleme. Der Klimawandel, also Chiapas wird eine der Regionen sein, die am meisten vom Klimawandel betroffen wird. Auch, dass wir zwischen zwei Ozeanen sind, wird uns sehr betreffen mit starken Extremwettern, weniger Niederschlag und dann halt die normalen Probleme wie volatile Kaffeepreise, Migration. Ja, was können wir tun, damit wir irgendwie in Zukunft resilient sind und auch noch in 50 Jahren hier Kaffee angebaut werden kann und auch unsere Mitarbeiter, unsere Familien sich weiterentwickeln können?
Ich finde ganz gut, dass du diesen Dreh hier machst, weil Kriminalität ist eher so und hohe Preise sind eigentlich wie Episoden, sage ich mal. Aber es gibt diese ganze Polykrise und die ist ja die ganze Zeit da.
Genau.
Und da müsst ihr euch positionieren und Strategien entwickeln. Das eine sind Happenings. Jetzt gibt's viel Kriminalität, jetzt sind die Preise hoch. Aber was euch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, ist die Adaption. Wie geht ihr da vor?
Ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Pfad. Diversifizierung im Business, also sich nicht mehr alles auf die Produktion von Kaffee setzen. Tourismus, Rösten von Kaffee, wie können wir Kaffeefarmer unterstützen durch unser Wissen, das wir über 135 Jahren irgendwie angesammelt haben? Wie können wir uns vielleicht auch verkleinern? Also ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir die Farm irgendwann verkleinern werden. Nach 135 Jahren sind auch einfach Böden müde geworden. Man hat halt auch diese Fahrtabhängigkeit mit Düngerbenutzung und so weiter. Das hält nicht mehr lange an. Wichtig wird es für uns sein, wirklich nur das zu bearbeiten, was sich lohnt, und den Rest wachsen zu lassen. Und dann auch darauf zu gucken, wie können wir vielleicht in diesen Carbon Credit Markt gehen. Ich bin noch nicht völlig davon überzeugt und ich bin auch kein Fan davon, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch irgendwann auch Teil von einer Diversifizierungsstrategie sein werden kann. Wie können wir irgendwie bessere Netze mit der Wissenschaft aufbauen, mit den Kleinbauern um uns herum, damit wir alle irgendwie zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Ich glaube, dass es ziemlich deutlich wurde, dass die Kaffeeproduktion heute mehr denn je richtig viel abverlangt. Lisa spricht von den normalen Problemen wie Volatilität, Kriminalität und sich verschiebenden Wettermustern. Es braucht schon eine richtig fette Portion Mut und Coolness, so eine Farm zu leiten. Als ich Lisa so zuhörte, dachte ich immer wieder an Tim, der für uns die Farm in Nicaragua leitete. Er meinte mal, wenn du am Morgen aufstehst, hast du ein Set Karten. Spätestens nach 2 Stunden werden die neu gemischt und dann gleich wieder. Troubleshooting gehört zur Landwirtschaft und eben deswegen auch zur Kaffeeproduktion dazu. Nur werden die Troubles mehr, vielfältiger und vor allem komplexer. Geschichten wie die von Lisa helfen uns, die Herausforderungen zu sehen und gleichzeitig aber die Freude von Kaffee zu spüren, die für Lisa so groß war, dass sie ihr Leben nach Mexiko verfrachtete. Kaffee ist manchmal echt mühsam, aber er bewegt Menschen. Wir hören uns.